Lukas 9 und wir haben aufgehört bei Vers 17. Also Lukas 9, Vers 18. Ja, danke. Schwere mathematische Rechnung. Okay, die Jünger lernen heute was Neues. Dürfen was sehen, was wichtig ist, weil die, die sich Jünger Jesu nennen, hier zu der Zeit, die mit Jesus da rumgelatscht sind und alles verlassen haben und auf dem Ruf von Jesus gehört haben, folgen mir nach, so ein, die haben sich bewusst und freiwillig entschieden, auch Jesus wirklich nachzufolgen in einem. Ne? Da waren noch viele andere, die lebten weiter ihr Leben und haben sich dann später bekehrt, so ein, ne, und kamen zur Gemeinde dann. Aber heute gibt es zwei Aspekte, die Jesus halt seinen Jüngern zeigt. Einmal, was es bedeutet, wenn man auch wirklich sagt zu ihm, ja, ich will dir komplett nachfolgen, ich will dein Jünger sein. Ne? Nicht nur dein Schaf oder was auch immer in deiner Herde stehen, sondern ich will auch den Weg gehen, den du für mich hast. Ne? Und das Zweite, wer Christus eigentlich wirklich ist. Weil bis jetzt haben die Jünger nur einen Menschen gesehen, auch das Volk, der Wunder tut. Ne? Und weise Worte wählt. So ein, also lass uns mal anfangen. Und ich hoffe, wir schaffen das, was ich heute schaffen will, weil es alles zusammengehört. Und es geschah, als er einmal für sich alleine betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen, für Johannes dem Täufer, andere aber für den Elia, andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Petrus und sprach, naja, für den Christus Gottes. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemanden zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen, der muss viel leiden und der muss verworfen werden von den Ältesten, verworfen von den obersten Priestern und von den Schriftgelehrten und getötet werden, aber am dritten Tag auch auferstehen. Auferweckt. Und da siehst du schon diese Perspektive, also auch hier, Petrus ist der, der wieder als erstes spricht, so, ne, als Jesus fragt, und was denkt ihr? Ne, und dann siehst du in Matthäus und im Markus Evangelium, und da ist der Petrus halt, der dann sagt, so, na, du bist halt der, der Christus, der Sohn Gottes. Ne, so, und Jesus sagt dann zu ihm, na, das ist nicht Menschenweisheit oder so, sondern das hat dir Gott selber gesagt, dass du das erkennst überhaupt. Ne? Und so, wenn du zu dem Punkt kamst, wo du erkanntest, Christus ist mein Herr und mein König, mein Gott. Ja, er ist der, der regiert und der regieren wird in aller Ewigkeit. Ne, so wie Johannes sagt, durch den nichts wäre und durch dem alles ist. Ja, wenn du das als Mensch erkennst, dann heißt es, dass Gott dich da gesegnet hat. Ne? Der Heilige Geist dir deine Augen geöffnet hast für einen geistlichen Blick. Das ist nicht dein Ruhm oder deine Ehre, weil du cleverer bist oder dümmer als alle Menschen, so, sondern das ist, weil du berufen und erwählt bist, sagt die Bibel. Ja, und da kannst du schon mal Danke sagen. Und die Menschen hier, und das ist halt interessant, beobachten Christus und für sie ist es halt ein Mensch. Und jetzt wird es Zeit, dass die Jünger die Augen geöffnet bekommen so, und erkennen, ja, ich bin komplett Mensch hier, aber ich bin auch komplett Gott. Ja. Und Christus bedeutet so viel wie Gesalbter oder Messias oder Retter oder König. Ne? So der, auf den alle gewartet haben. Du bist mein König. Wir haben das gesehen letzte Woche, nach den Speisungen der 5000, steht im Markus-Evangelium, dass sie versuchen, Christus mit Gewalt zum König zu machen, das Volk. Ne? Und ich muss darüber nachdenken, was das bedeutet, weil Christus hat sich, der hat die Gedanken gehört und hat gesagt, die wollen mich mit Gewalt zum König jetzt machen, die haben keine Geduld mehr, zu warten, dass ich komme mit meiner Krone. Ne? Deswegen hat er sich schnell verpieselt auf dem Berg mit seinen Jüngern. Ne? So, und weil jetzt war halt noch nicht die Zeit, aber hätte Christus sich gegen uns entschieden, dann wären die Leute dort alle gesegnet gewesen, die da gelebt haben. Ne? So, weil damals war Israel unter römischer Herrschaft. Ne? Die hatten Kaiser. hätte Christus sich zum König gemacht oder machen lassen vom Volk, dann hätte es Krieg gegeben. Nur, dass das Jesus hätte den Sieg davon getragen, einfach nur, er könnte alle, die krank oder verletzt sind, so verteilen, könnte die, die gestorben sind, die Toten wieder auferwecken, das hat er ja schon gemacht hier. Also es wäre eine unbesiegbare Streitmacht. Ne? So ein Christus hätte sein Reich aufbauen können, Satan hat ihm das ja auch angeboten in der Wüste, als er ihn dreimal versucht hat. Christus hätte das wirklich alles haben können und hätte mehr Herrlichkeit und Weisheit und Kraft und Macht gehabt als Salomo zu seinen besten Zeiten. Ne? Aber da ist halt dieser Weg, den Jesus geht. So, ne? Und das möchte seinen Jüngern halt zeigen, es geht mehr als einfach nur die schnelle Lösung. Ne? Das schnelle Beheben von Problemen. Das schnelle mir guttun. So, weil alles hat irgendwie einen Sinn und ein Ziel und einen Zweck. Und die Zeit, die Gott für alles wählt, die ist weise bemessen. Deswegen sollte auch der Mensch weise sein und sich seinem Zeitplan unterordnen. Manchen fällt das einfacher als anderen. Ja. Geduld wächst auch nicht auf Bäumen, das ist bei Kindern. Aber ein weiser Mensch, der Christus ähnliche wird, der lernt auch Geduld. Ja. Der lernt die Zeit auszukaufen. Christus ist halt hier und ist der König, aber er mahnt sie strengstens und sagt, aber jetzt Klappe halten. Die Menschen sollen mich erstmal als Mensch sehen, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, und mehr nicht. Bis ich gestorben bin und wieder auferstanden. Ja. Und dann werde ich mich anders offenbaren. Lesen wir weiter. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und das ist halt das, was ich an Jesus so liebe. Bei Christus ist alles freiwillig. Ja. Auch für uns hier in der Gemeinde, wir sind der Leib, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wir kommen zusammen, um zu dienen, wenn wir in Christus sind, weil Jesus gedient hat. Bei uns ist der Größte der Kleinste und der Kleinste der Größte, sodass alle auf einer gleichen Ebene sind. Ne? Und das liebe ich so an Christus, wenn man seinem Wort folgt und seinem Ruf, dann ist da immer alles auf freiwillige Basis. Ne? Und auch so steht Christus hier und sagt nicht, okay, du bist jetzt gerettet, du folgst mir nach. Sondern sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, ne, dann kostet's was. Und für viele scheint das ein zu großer Verlust. Ne? Und deswegen gibt's auch viele Christen, die überhaupt nicht nach Gottes Willen fragen. Sie wollen gerettet sein und sie wollen diesen Taschengott drinne haben, den sie rausholen, wenn sie was brauchen. Ne? Bitte, bitte segne mich, bitte, bitte mache das, bitte, bitte mach das nicht. Ne? Und dann stecken sie wieder weg und leben ihr Leben weiter. Das ist halt Christus nicht König, ne? Und bestimmt, sondern der Mensch ist König und bestimmt, ne? Der Herr. Aber Christus' Lehre ist da wirklich straight und ganz gerade. Er hat doch kein Wohlfühl-Evangelium gepredigt oder so, sondern er hat und war ehrlich mit uns Menschen. Und das sollten wir auch sein bei der Verkündigung vom Evangelium, wenn wir zu Menschen kommen, die noch nicht errettet sind und Gott suchen. Ne? Ich versuche da wirklich so klar wie möglich die Kosten aufzudecken und zu zeigen. Ne? Weil es kostet was. Du kommst zu Christus und wenn du wirklich errettet sein möchtest, dann kostet es dich dein Leben. Christus ist gestorben und wieder auferstanden, um uns zu töten. Ne? Wenn ich zum Kreuz komme, dann bekomme ich ein ganz neues Leben. Und das gehört nicht mehr mir, sondern das gehört Gott. Ja. Wie eine Ehe. Ja. Da würde jeder Mensch sofort sagen, egal wie er an Gott glaubt, ja, das sollte auch so sein. Wenn ich heirate, dann erwarte ich von meinem Partner, dass er auch verheiratet mit mir ist und sich so benimmt. Ja. Und sich selber stirbt und wir zusammen ein gemeinsames Leben haben und nicht er seins und sie seins, er ihrs, das wäre eine kranke Ehe, die würde kaputt gehen und viele Schmerzen verursachen. Da wäre kein Segen drin, ne? Keiner will sowas. So, außer Bekloppte, die heiraten aus steuerlichen Gründen oder was auch immer. Ne? Aber mit Gott ist es genauso. Er sagt, wir sind die Braut und er ist der Bräutigam. Er hat diesen kostbarsten Bund, den wir Menschen mit einem anderen Menschen machen können, hat er für uns gemacht. Ne? Und hat zu uns gekommen und hat gesagt, willst du mich heiraten? willst du ewig mit mir verbunden sein? Ich werde dir treu sein, ewig. Ich will mit dir eins sein. Ich will mit dir ein Leben. So, und das ist was Wundervolles. Und je ernster man seine Ehe nimmt, ne, und seinen Partner liebt, desto schöner und fruchtvoller und wertvoller ist diese Ehe, ist klar. Ne? Und desto mehr wird man in allem irgendwie sich ähnlich. Und das ist eben, ich kann Gott da voll nachvollziehen, weil ich bin eh der Typ so, entweder ganz oder ich lasse es komplett. Ne, das hat Vorteile und extrem viele Nachteile. So ein, ne, damals meine Drogenerfahrung so, und wenn, dann ist alles immer im Extrem. Ne? So ein, aber das ist halt das auch, was ich von meiner Ehe erwarte, ne? Dass meine Frau, auch wenn es nicht immer viel ist, so ein, sie trotzdem in dem Moment mir alles gibt, was möglich ist, um mich zu lieben. Ne? Und das erwartet sie von mir. So ein, das erwartet ihr auch von mir als Pastor, das erwarte ich von euch als Gemeinde. Ne? Das erwarten wir auch von Gott. So, und wenn wir kommen mit unserem Geheule und Getränen und, ne, so in unserem Herzschmerz, so in, dann erwarten wir, dass er uns hört und das tut, uns segnet, ne, uns heilt, so in, Türen aufmacht. So in, und so ist es Gerechtigkeit, so in, und ein Zeichen für Liebe, Agape-Liebe. Ne. Und Jesus sagt, wenn jemand mir wirklich nachkommen will, also alles verlässt und auf meinen Willen Schritt für Schritt vertraut, der muss sich halt selbst verleugnen. Ne. Das bedeutet, ich als Mensch habe Rechte und ich habe Pläne, ich habe Träume, ich habe Visionen und Möglichkeiten und Talente und Besitz und Zeit. Ne? Und ich darf das verwalten und herrschen. Ne? So, und auch komme ich zu Christus und sage, ich möchte aber das volle Christusprogramm. Ne? Ich möchte alles, was du zu bieten hast, so dann mache ich es genauso wie er, so der Gott war und runterkam als Mensch und alles, was ihn ausgemacht hat, so vom Besitz her und vom Recht her, hat er dort im Himmel gelassen. Und er war hier und hatte manchmal gar kein Kopfkissen zum Schlafen. Hat 3 Jahre als Assi gelebt, wenn du so willst. Hat sich einladen lassen überall. Keine feste Wohnsitz. So, ne, und dann noch mit den Chaoten daneben an. So, und er sagt halt, wenn du mir nachfolgen willst, musst du dich selber sterben. Dann musst du zulassen, dass ich aus dir jemanden mache und was mache, was du noch nicht kennst und bist. Und so meißelt er und formt er und er baut daraus was, was Kraft hat und was ihm ähnlicher wird. Verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Und auch das ist schwer, weil das sind harte Kosten, die da auf einem Menschen zukommen, der sich entscheidet, Christus auch nachzufolgen, nämlich dieses Kreuz auf sich nehmen heißt, nicht mehr mein Wille. Zu ertragen, Leid zu haben oder Verlust zu haben, nicht den gewünschten Erfolg so zu haben, sondern simpler zu leben oder einfacher, kann bedeuten, dass wir sterben, ermordet werden für den Glauben, ne? Ein Kreuz auf sich nehmen, das ist eine Last. Das ist der Weg von seiner Geißelung bis zum Golgatha, wo er dann gekreuzigt wurde. Ist ein Leidensweg, das Kreuz tragen. Und ich kann für mich bestätigen, so ein, ich weiß nicht, ob ihr auch so ein, aber für mich ist diese Last trotzdem leicht. Weil ich komme zu ihm total bepackt als Mensch und kann mich kaum wehren und retten, so schleife mich von Tag zu Tag und er sagt, gib mir all deine Last. Alles, was dich bedrückt, alles, was dich beschäftigt, alles, was du nicht sehen kannst, was noch Zukunft ist, so gib mir all das, was dich verletzt. So ein, ich trage das, weil ich laufe ja neben dir. So ein, und ich gebe dir eine Last auf dem Rücken, die für dich gemacht ist, die du ertragen kannst jeden Tag. So ein, und für manche bedeutet das, in manchen Zeiten so viel zu tragen, dass man denkt, man stirbt, weil diese Last, die so leicht ist, ist trotzdem extrem schwer oder kann extrem schwer sein. Aber wenn du am nächsten Tag aufstehst und noch lebst, dann ja, hat er gehalten, was er versprochen hat. Die Last ist nicht zu schwer. Und folgt mir nach. Und das bedeutet, dass ich ihn suche. Ich kann nur jemandem nachfolgen, wenn ich ihn auch vor Augen habe. Und nachfolgen bedeutet dann auch, dass ich einfach wie ein Pferd mit Scheuklappen dann in diese Richtung gehe, Schritt für Schritt. ein Vertrauen drauf, dass der Weg gut sein wird. Ja. So ein und das sind drei Sachen, die echt einen hohen Preis. Für mich ist es ein echt hoher Preis. Ne. Manchmal ist es leicht und da fällt gar nicht auf, aber manchmal schickt Gott uns halt in Situationen, wo man echt mehr tragen muss. Ne. Da merkt man, das ist wirklich eine Last oder ein Selbststerben oder ein Kampf. Ne. So ein, und aber das Schöne halt daran ist so ein, warum soll ich mir das als Mensch eigentlich alles antun? Ja. So, warum soll ich diesen Preis zahlen und mich selbst aufgeben für Menschen, die ich jetzt noch gar nicht kenne? Ja. Oder Menschen, die mich hassen? So ein, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Dann, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, für sich aber sich selbst verliert oder schädigt? Der Preis dafür, der Lohn, sagt Jesus, für diesen Verzicht auf diese kurze Lebenszeit hier, und dass man ihn und anderen Menschen schenkt, der Lohn wird Leben sein. Hier und dann das ewige Leben. Dort, wo auch immer das denn sein wird. Ne? Es gab Zeiten, wo ich echt reich war, wo ich nicht wusste, wie ich mein Geld mal ausgeben soll. Aber ich war auch Workaholiker, wie gesagt, immer ins Extrem. Und habe eigentlich nur gearbeitet. So ein, und damals gab es noch kein Internet. So ein, schon eine Weile her. So ein, aber die Zeiten gab es. So ein, ne? Also meistens hatte ich. Ich wusste nicht, wann ich in irgendein Geschäft gehen musste. Damals gab es nur Otto-Katalog, das weiß ich noch, und Bardo und sowas. Ne? Also war damals genauso schlecht wie heute. So ein, aber so ein, aber es war für mich, ich hatte alles. Da war nichts, wo ich sagen konnte, das brauche ich noch oder so. Ne? Und ich hatte dann Überfluss, aber ich war so arm innerlich, weil irgendwie, obwohl ich mein Körper gelebt hat und ich hier mitten in der Welt, so trotzdem habe ich mich so leer und so tot gefühlt, das hat was gefehlt. Ne? Und egal, was ich besessen habe, du kennst es ja, ne? Du träumst von irgendwas und denkst, das ist mega genial und du brauchst das. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, bei Männern ist es meistens Spielzeug irgendwie. So, ne? Baumarkt oder Musik oder dies oder jenes. Ne? Und bei Frauen vielleicht diese Schuhe, weil die nur perfekt zu dieser Bluse passen oder was auch immer. Ne? So, mir egal. So, ihr habt bestimmt auch genug Spielzeug. So, aber ne? Und dann hast du es endlich und hast dafür bezahlt und bringst es nach Hause, ne? Aber irgendwie ist diese Freude so schnell weg, dieser Wert. Ne? Zuerst war es ein Schatz und wenn es dann hast, ist der Wert schon mal um 50% runter. Ne? Und dann merkst du richtig, wie der Wert sinkt so. Ne? Und irgendwann liegt es nur noch in der Ecke und du hast schon wieder was anderes im Blick. So, ne? Und es erfüllt halt nicht, es macht nicht reich. Ne? So, und so sagt Jesus, selbst wenn du hier der reichste Mensch der Welt wärst und dir würde alles besitzen, und du müsstest dir über nichts Gedanken machen, aber trotzdem hättest du kein Leben. Ne? Und das ist eben dieses Tolle, wer mit Jesus unterwegs ist und jeden Schritt neu erlebt mit ihm, so ein, kommt nicht drum rum, so ein Neues zu erfahren und Aufregendes zu entdecken, Gottes Stimme zu hören, zu segnen und reich zu werden. Bei Geben ist seliger denn Nehmen. Das haben wir durch Jesus, konnte man das lernen. Ne? Die Menschheit funktioniert andersrum. So eine außerchristliche Organisation. Ne? Das sind, und das ist eben dieses kostbare Geheimnis, das Christus uns offenbart hat. Es lohnt sich. Weil im Endeffekt, obwohl die Kosten vielleicht höher scheinen, wenn man sie durchlebt, so, aber im Endeffekt ist der Gewinn über so vielen Maßen größer als das Leben, das ich mir hier selber bauen könnte. Ne? Von daher ist es ein Geschenk von Christus, wenn er in ein Leben von Menschen kommt und sagt, folgt mir nach. Aber man sollte wissen, worauf man sich einlässt, weil sonst, und das kann ich versprechen, wird man nicht glücklich. Das Christsein kann so eine schwere Last sein und so viel Druck. Manchmal machen das Menschen, manchmal Gemeinden, manchmal man selber, ne? So, aber das ist dann so eine Last und so ein Druck, dass man irgendwann zerbricht. Das macht einfach keinen Spaß, es macht auch keinen Sinn, beides zu leben parallel, ne? Wir können nur nicht zwei Herren dienen, so sagt Christus. Es funktioniert nicht. Und von daher sollte man sich weise überlegen, okay, was will ich? Und ich persönlich, das ist meine Theologie, meine Ansicht, glaube, dass wir Christen auch die Freiheit bekommen haben, zu sagen, nee, ich will nicht diesen Weg gehen. Ich will dir treu sein, ich will dich anbeten, dich suchen, ich will Zeugnis sein, da wo ich bin, bereit sein zu verkündigen, dass ich an dich glaube, aber ich will ein stilles und ruhiges Leben führen. Und wenn was reinkommt, was ich machen soll, dann sag's mir, dann will ich auch gehorsam sein, aber ne? Und ich kann es im Neuen Testament überall finden, so, und ich denke, auch da haben wir einen freien Willen bekommen, weil warum auch nicht, ne? Das, was Gott halt fordert, ist, das fordert er immer im richtigen Moment, ne? Ich kann jetzt nicht alles ihm geben und total verändert sein, weil ich weiß gar nicht, was alles schief läuft. Ich bin dankbar, dass Gott mir nicht alles auf einmal zeigt, so wie manche Menschen das gerne tun, sondern dass Gott mir eine Sache nach der anderen zeigt, ne? Und im Endeffekt macht es Sinn. So. Und deswegen ist auch diese Last leicht, weil wenn Gott uns eine Last gibt, und da spreche ich aus Erfahrung, die ein bisschen schwerer ist, dann hat er uns auch vorbereitet, das zu tragen. Ja. So, er kommt nicht zu einem Kleinkind und gibt einen fetten Rucksack, so einen Wanderrucksack und sagt, mach dich auf den Weg, krabbel. Ne? So. Der Einzige, der uns da Druck machen kann, ist halt der Mensch. Ja. Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Das sind harte Worte hier, weil das ist nicht Wischiwaschi, was Christus hier sagt, sondern er ist da ganz klar und ganz direkt, ohne Wenn und Aber. Und ich lese die Bibel gern so, wie es ist, ohne da irgendwie zu tränen, so ein, oder was reinzulesen. Und Christus sagt hier, wer sich für mich schämt, für den werde ich mich schämen. Weil irgendwann kommt der Tag, wo ich nicht mehr unsichtbar bin und gesucht und gefragt, sondern irgendwann kommt der Tag, da stehe ich da und jeder sieht mich. Da ist kein Suchen mehr, sondern nur noch ein Gucken. Ein Erstauntes auf die Knie fallen und sehen, wie herrlich Christus eigentlich wirklich ist, den wir so lieben. Und Herrlichkeit bedeutet seinen Glanz, seine Majestät, seine Kraft und seine Person als Gottheit, so und als König. Eine Herrlichkeit ist, wenn du was ansiehst und du dir verschlägt den Atem und die Sprache und du kannst einfach nichts als einfach nur hua, machen. Ne? Ja, und so ist es schon wichtig, dass wir uns auch da als Kinder Gottes jetzt auch Gedanken machen und sagen, okay, gibt es Bereiche, wo ich mich schäme? Ne? Und dieses für Christus schämen bedeutet nichts anderes als, dass er in bestimmten Situationen unter bestimmten Menschen mir geringer scheint, ja, als das, was der Mensch gerade oder die Situation mir gerade zeigt. Ja. So, wenn man Christus geringer macht, als er ist. Ja, und das will ich nicht. Weil für mich ist er der Herrlichste und das Schönste überhaupt. Ich habe so viele kranke Hörner geguckt oder gehört, so, ne, irgendwelche Religionen oder irgendwelche philosophischen Ansichten, psychologische Ansichten, und da war alles so leer im Endeffekt trotzdem. So, und als ich zu Christus kam und sein Wort gelesen habe, kam eine Fülle rein und ein Amen zu jedem Wort. So, das, was er ist und das, wie er sich immer mehr zeigt, er ist vollkommen, wunderbarer Gott, herrlich. Und alles, was er macht, das dient uns zum Guten. Das kann ich nur immer wieder bestätigen. So, und wir brauchen uns nicht zu schämen. Und ich kenne das. Ne? Du bist vor jemandem, der dir wichtig ist oder der wichtig ist, so, ne? Und dann kommst du der Situation, wo du dich entscheiden musst und sagen musst, okay, hier kann ich jetzt nicht mitmachen. Das würde Gott mir nicht, ich würde mich schämen. Ne? Wer beschämt dann, hätte ein schlechtes Gewissen oder ich weiß, ich würde sündigen oder sonst irgendwas. Ne? Oder es gibt Situationen, wo du mit Menschen zusammen bist, so, und und du weißt, du würdest jetzt belacht werden oder du hast die Vorstellung, die Angst davor, verlacht zu werden, ne? So und deinen Respekt, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu verlieren vor der Person. Ne? Wenn du sagst, ich glaube an einen Weg, ich glaube an die Bibel. So, für mich ist da jedes Wort immer noch wahr und echt. Bei manchen bist du da echt beknackt, sogar bei manchen Christen. Ne? Du bist ja fundamental, so eine Sekte, so ein, ne? Aber manchmal ist es echt schwer. So ein, und ich denke, Gott schickt uns auch mit Absicht in solche Situationen rein, wo wir erkennen einfach, was hat für mich gerade mehr Wert. Ne? Aber das, was Christus hier meint, ist nicht das, sondern ich denke, diese allgemeine Form. Wenn jemand Christus ablehnt und nicht annehmen kann, dann wird auch Christus ihn ablehnen und nicht annehmen können später. Nur in Christus finden wir unser Heil und haben unseren Schutz. Und jetzt sagt er jetzt seinen Jüngern, hier sind einige unter euch und die werden, hier steht reich, aber wenn du in die Übersetzung guckst, steht da eher königliche Pracht. Ich lese den Satz nochmal. Ich sag euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie die königliche Pracht Gottes sehen. Und so kommt es jetzt auch. Lesen wir gleich weiter, weil den Abschnitt, also es sind echt nicht viel, sieht nur viel aus. Ich will aber noch bis 36 gehen, weil dann haben wir den Zusammenhang hier. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Das sind wir, die drei. Und es ist interessant, weil er nimmt sie dreimal abgesondert mit. Und jedes Mal hat es was mit dem Tod zu tun. Einmal hat er sie abgesondert mitgenommen, haben wir schon gesehen, hier bei, ich muss gucken, weil ich kann mir den Namen nicht merken. Bei der Tochter von Darius, ne, die zum Leben erweckt wurde. Nun, das war Sieg über Tod. Dann jetzt die Verklärung. Weil die hören gleich Mose und Elia und Jesus miteinander reden, wie sie Jesus erklären, was im nächsten halben Jahr passiert, nämlich dass er sterben wird und wie das läuft und dass er dann auferstehen wird und so weiter. Ne? Also es ist so die Verherrlichung durch den Tod, ne, diese besonders hören und sehen und dann im Garten Gethsemane, wo Jesus sie nochmal mitnimmt und sagt, wacht und betet, wo Jesus im Kampf ist und gegen seinen Willen kämpft und sagt, dein Wille soll passieren, nicht meiner. Nun da sehen sie diese Hingabe in Jesus, sein Tod, ne, für die anderen. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Das Wort hier ist Metamorpho und bedeutet umgestaltet, also bedeutet ganz anders von der Gestalt her als vorher war. So wie eine Raupe zum Schmetterling. Ne? Es ist keine Raupe mit Flügeln, sondern es ist eine komplett andere Gestalt. Und du kannst dir das vorstellen, die gehen da hoch zum Beten und so weiter, und die pennen auch wieder ein. Und die gehen hoch mit Jesus zum Beten und dann auf einmal fängt Jesus an zu leuchten, kriegt ein weißes Gewand, das weißer ist, sagt Markus Evangelium, als alles, was man bleichen könnte auf der Erde. Und auf einmal ist er total umgestaltet, ein ganz anderer, der da steht. Ne? Auf einmal steht Christus da, so wie wir ihn im Himmel sehen werden. Herrlich und voller Majestät und Kraft, voller Gottheit. Ne? So, dass die hier echt Panik kriegen und umkippen fast. Und das Aussehen seines Angesichts war anders und sein Gewand strahlt weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und das waren Elia. Und auf einmal kommt Mose und Elia. Ich finde das so, ich wäre so gern dabei gewesen. Ne? Gott wird auch noch reden vom Himmel, so der Vater, seine Stimme. Und kannst du dir das vorstellen, Jesus nimmt dich mit, so mit deinem Kumpelsohn und ihr seid da auf dem Berg und will Gemeinschaft haben halt, ne? Komm, lass uns quatschen, beten, und du stehst dann da und dann auf einmal fängst du oder dein Partner an zu leuchten, ne? Und steht in der absoluten Herrlichkeit, und auf einmal kommt noch Mose vorbei und Elia, ne? Und fangen an da zu erzählen, muss so krass gewesen sein für Petrus und für Johannes und Jakobus. da zu sitzen, das alles zu sehen, steht da, die waren sprachlos. Also die saßen nur da und konnten nur so, ne? Und Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Ne? Also der Tod und die Auferstehung. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Und dann pennen die ein. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. So eine krasse Herrlichkeit von Jesus da und dann Mose und Elia noch dazu. Ne? Und die pennen ein. Ne? Mose fängt an und Elia mit Jesus zu quatschen und die machen da ihren Masterplan und so weiter und offenbaren, was auch immer Jesus wissen muss. Ne? Und du sitzt da als Jünger und pennst ein. Ich kann mir vorstellen, wie Mose da stand. Ach, das sind deine Penner, ja. Die pennen ja nochmal einen im Garten Gethsemane dann, wo es richtig zur Sache geht, ne, und er sitzt da, okay, die kommen gleich und holen mich ab, betet, passt auf, ne, und im Endeffekt sitzen da und pennen ein, kommt er wieder und sagt so, hey Leute, aufwachen, wacht und betet, und er geht wieder zum Beten und hört schnarchen, ne, und dann geht er nochmal hin und pennt wieder und sagt dann, okay, los, ist jetzt soweit, ne, und ich liebe das so, weil ich da einfach nur sehe, dass Gott wirklich mit unseren Schwachheiten umgehen kann. Ich meine, der große Petrus und der Apostel der Liebe, der Johannes, ne, der Süße, ne, und die drei großen Apostel, die dann auch bauen werden. Ne? Petrus, der kleine Felsbrocken, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Ne? Und die sitzen hier halt und sind Menschen. Ne? Und ich finde es toll, so, weil Jesus hätte doch sagen können, so, oh nee, die Pfosten. Ne? Und es kommt ja noch eins dazu, wenn wir weiterlesen. Als sie aber erwachten, da sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Ne? In den anderen Evangelien, Markus und Matthäus, steht so ein, und der war so geschockt und verängstigt, der hatte einfach keine Worte, der war sprachlos in dem Moment und außer Petrus. Ne? Erst quatschen, dann denken. Ne? Und so sitzt du da und ist total überfordert mit der Situation. Der im Endeffekt als Haupt aller sein wird, ne, der Oberapostel, der Oberälteste, ne, und steht da und ist so überfordert, aber will irgendwas tun in seinem Eifer für Gott, ne, weil der Mensch ja immer glaubt, irgendwas tun zu müssen, obwohl Gott gar nicht fordert gerade, ne, und steht da und fängt an, ich mache Tempel, ne, Tempel Mose, Tempel Elia, Tempel Jesus. Da können wir alle herkommen zum Anbeten und ihr könnt hier wohnen, ihr müsst doch nicht Tschüss sagen. Ne? Und dann können wir das Reich bauen. Dann von hier, dem Berg hier kann es losgehen. Ne? Und dann werden wir die ganze Welt erobern. Und steht das hier? Ich muss, lese mal alle Evangelien parallel, deswegen bin ich manchmal. Ah ja, kommt jetzt. Lesen wir noch weiter. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkam. Und eine Stimme kam aus den Wolken, die sprach, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Ne? Da kommt Papa an. Ne? Petrus so große Sprüche von, hab keine Ahnung, aber ich mach was so. Ne? Und dann kommt Papa Gott und sagt so, Klappe, Petrus, hör lieber auf meinen Sohn. Ne? Lass den reden und bauen. Und das ist gut so, weil die Jünger wussten das halt nicht, so wie wir oft das nicht wissen und erkennen können, einfach weil wir nur nicht sehen können in den Bereichen unseres Lebens, wo wir bauen, dass Jesus was viel Größeres und Besseres bauen will und baut. Ich meine, Petrus hätte sich bestimmt Mühe gegeben, da was Schönes hinzuklatschen. Aber den Tempel, den Jesus baut, den kann niemand einreißen. Das sind wir, die Gläubigen. Dieser Tempel konnte nur gebaut werden, weil er gestorben ist und lebendig geworden ist und jetzt regiert. Es ist immer besser, Jesus bauen zu lassen. So ein als aus Unwissenheit heraus irgendwie sich selber was zu schustern. Während der Aboré dachte, und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen. Das einzig Gute, was sie auf dem Berg mal geleistet haben. So. Einfach Klappe halten und dann Jesus machen lassen. So. Und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Aber es war auch ein besonderer Ort, weil Mose steht fürs Gesetz. Der hat das Gesetz gebracht. Elia steht für die Propheten. Elias Geist ging auch auf Elisa über. Im Endeffekt auch auf den letzten Propheten, Johannes den Täufer, der den Geist Elia hatte. Beide sind entrückt worden. Ihr Körper wurde nie gefunden. Und Jesus, der halt für die Erfüllung steht des Gesetzes und dem, was Gott gesprochen hat durch seine Propheten, die Verheißung. Und ich finde es toll, dass Gott uns da so beschenkt hat, so, weil er hat uns durch Jesus Christus, durch seine Menschwerdung, hat er uns wirklich das Komplettpaket in einer Person geschenkt. Ne? So das Gesetz, die Wahrheit Gottes und die Reinheit, eine Wegbegleiter, eine Zurüstung und auch ein Schutz, ne, und ein Trost. Und auch das Reden Gottes, was früher einzelne Personen waren, die Propheten. Ne? Jetzt redet Gott durch jeden seiner Kinder und zu jedem seiner Kinder, wenn man nun das Zwiegespräch mal anfängt mit ihm, es auch erwartet, dass er zurückredet. Ne? Wenn man Klappe hält und vielleicht mal im Stillen vor ihm sitzt so, und ihn reden lässt. Ja, und wir haben die Erfüllung aus all dem, was jetzt für uns Segen und Rettung ist und kein Fluch mehr. Ne? Im Endeffekt, selbst wenn wir noch so reiche Werke haben oder so wertvoll sind hier in der Welt, so, wenn wir hochkommen, können wir mit nichts bezahlen. So, wir stehen nackig da, so wie alle anderen auch. Aber das ist eben dieses Leben und dieser Schatz, der kommt, so, wenn man Christus nachfolgt. Und bereit ist, ihn noch anzunehmen als Herr, dass wir dann zwar oben ankommen, wir kommen ja durchs Feuer, aber es wird was bleiben. Und das ist wertvoll und kostbar und ein Scherz. Deswegen lass uns weise sein mit unserem Leben hier. Und ja, ich weiß, der ist gestorben, aber sein Körper war entrückt. Ne? Genau. Lass uns beten. Ja, ich danke dir, dass ja, dass auch wir irgendwann entweder wie du entrückt werden, der Körper, so weil das Leben zurückkommt, oder bei Mose, ne, oder dass wir gleich entrückt werden vor deiner Ankunft, so, und den Tod gar nicht sehen dürfen müssen. So, aber egal wie, wir wissen, wo wir landen und dass wir bei dir landen, ja, und das ist gut und das ist sicher. Ja, du kennst unsere Herzen, du weißt, was wir bereit sind, dir zu geben und wo wir einfach noch zu fest dran hängen, weil es uns so kostbar scheint und so wertvoll. Und du weißt, wie sehr wir dich lieben und wie jeder von uns reagiert täglich, wenn du irgendwas rufst und sagst, folg mir danach. Und ich danke, dass deine Last zu tragen ist und dass du vorbereitest, dass du uns auch die Kraft gibst, durchzuhalten und anzukommen. Ja, durch dich haben wir so ein Geschenk. Ich danke, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen, auch jetzt schon Stück für Stück. Aber wie muss es sein, wenn wir wirklich vor dir stehen und dich erkennen? Und hilf uns im Alltag, dass wir erkennen, dass du Gott bist und König, dass wir uns vor nichts und niemandem fürchten müssen. Dass wir auch keinen Grund haben, uns zu schämen, sondern weil du bist das Leben. So wundervoll. Wir wollen dich suchen und finden. Und dir soll die Ehre gebühren in allem. Danke für dein Geschenk und für die Freiheit in dir. Und dass auch jetzt du niemand von uns zwingst zu irgendwas. Ja, bitte hilf uns, dass wir gehorsam bleiben und gehorsam sind und gehorsam werden, da was nötig ist. dass wir die Geduld lernen, so, dir zu vertrauen mit deinem Zeitplan. Ja, denn du kommst spätestens pünktlich. Amen. Wissen nur ein oder zwei Lieder.